Heute mal nicht aus Momo, sondern aus Dorothee Sölles Buch Mystik und Widerstand, aus dem Kapitel zum Verhältnis von Mystik und Ästhetik. Wo immer die Liebe gelingt und das Leben glückt, da wird die Sehnsucht nach Ganzsein nicht eigentlich gestillt. Sie wächst vielmehr mit der Erfüllung. Weinen lernen wird nicht nur am Schmerz, sondern auch am Reichtum des Lebens, an seiner Schönheit. Es gibt eine tiefe und noch wenig reflektierte Beziehung zwischen Mystik und Ästhetik, zwischen der Gottesfreude und der Schönheit. Das hörbare Kennzeichen dieser Beziehung ist das, was die Tradition mit einem altmodischen Wort Loben nennt. Das Loben ist der ästhetische Akt, in dem etwas wahrgenommen, gesehen und sichtbar gemacht, gepriesen und gefeiert und besungen wird. Es wird aus dem Dunkel ins Licht geliebt. In vielen Psalmen findet sich eine uns merkwürdig anmutende Selbstermunterung. Lobe den Herrn, meine Seele, preise meine Seele, den Ewigen, segne meine Seele ihn. Kirchenlieder nehmen diese Sprache auf und reden der Seele zu. Du, meine Seele, singe oder auf, mein Herz, mit Freuden. Es klingt so, als ob der Mensch zwei Seelen hätte, eine, die der mystischen Freude fähig wäre und eine, die grübelt und stumm vor sich hinbrütet. Die Wachgewordene redet der Matten zu, nicht schwer und lebensträge in sich selber zu kleben zu bleiben. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. So nimmt Paul Gerhardt die alte mystische Formel ganz utz dir, selbst utz auf. Als sagte die eine Seele zur anderen, du meine schwermütige und Lob ungewohnte Seele, hock nicht in dir selbst herum, sieh von dir ab, lass dich. Werde wieder fähig, den Wind nicht als ein Geräusch wahrzunehmen, sondern seine Stimme zu hören. Wenn in der Gegenwart vielfach eine spirituelle Verarmung beklagt wird, so muss man sie vor allem in dieser Unfähigkeit, das Leben zu loben, erkennen. Jemand mag die Wolken dahinjagen sehen, den Wind spüren und die Fische im Wasser spielen sehen und sie zugleich nicht sehen, weil sie oder er sich nicht darüber wundert, sondern trübsinnig in sich selber hocken bleibt. Von allein lobt es sich nicht leicht. Es ist sehr viel naheliegender, dem Leben abzulesen, was ihm angetan worden ist. Das Lob hat es nicht so einfach, weil es in die Dinge hineingelesen wird und darin dem produktiven, ästhetischen Zustand nahe kommt. In Midrasch zu dem 104. Psalm, der in der Seele zum Loben auffordert, heißt es, die Welt wird erst sichtbar, wo sie besungen wird. Die Wahrnehmung, die Ästhesis, gelingt erst, wenn Menschen die Schönheit erfahren und besingen. In diesem Sinn sind wir alle Hüterinnen der Freude und dafür verantwortlich, dass die Schönheit des Lebens sichtbar und hörbar wird. Der Abend kann erst kommen, wenn nun ruhen alle Wälder gesungen wird. In den mittelalterlichen spirituellen Ratschlägen wurden immer wieder vor einem nicht leicht zu beschreibenden Zustand gewarnt, für den es verschiedene Namen gab. Inertia, Trägheit, Akedia, Unmut, Nausea, Ekel, Pigritas, Faulheit, Tarditas, Stumpfheit. Alle diese Wörter wiesen auf einen freudlosen, antimystischen Zustand hin. Eine Untätigkeit, die mit viel Betrieb einhergehen kann, ein Lebensekel, der in der morbiden Kunst besteht, aus allem, was ist, nur den Verfall und die Zerstörung herauszulesen. Eine Lebensfaulheit, in der wir zu träge sind, um den Glanz Gottes in der Schöpfung zu suchen oder ihn wieder herauszuputzen. Nicht schreien und nicht jubeln können, weder fluchen noch beten können, wurde damals als Unglück und Verstörung angesehen. Beide Äußerungen gehörten in vielen Kulturen, zum Beispiel auch in der indianischen, zusammen. In der postindustriellen Lebenswelt gibt es eine gegenstandslose Lebenstrauer, die an die im Mittelalter beklagte und bekämpfte Mattigkeit erinnert, nur dass die Stimmen der Selbstermunterung unter uns schwach sind. Jammern ist leichter als loben, dazu gehört keine Kunst. Man kann oft eine seufzende Genüsslichkeit feststellen und genüssliches Seufzen hören, so sicher es Lebenszeiten gibt, in denen wir so sehr geschlagen sind, dass keine Zunge mehr zum Loben da ist, so unerlässlich ist doch, dass wir zu allen anderen Zeiten für die Lebensfreude zuständig sind. Und das bedeutet zugleich für die Schönheit. Der mystische Jubel liegt versteckt in allen und kann nur darum ansteckend sein. Johannes vom Kreuz singt im Jubel: Mein sind die Himmel und mein ist die Erde. Mein sind die Menschen, die Gerechten sind mein, und mein sind die Sünder, die Engel sind mein. Wären die Himmel, die Engel und die Sünder nicht schöner, wenn sie in solchem Glück besungen werden? Die mystische Freude braucht und produziert Schönheit. Es ist ein Actus purus, in dem die von der Freude Überwältigten sich an der Schöpfung beteiligen. Sie sagen mit allen Seraphim und Cherubim: Siehe da. Franz von Assisi hat neben der Liebe vielleicht keinen anderen Seelenzustand so durchlebt und verkörpert wie die Freude. Seinen Brüdern erklärte er: Das ist ein großer Triumph des Teufels, wenn er uns die Fröhlichkeit des Geistes rauben kann. Er führt einen feinen Staub mit sich, den streut er in kleinen Dosen durch die Ritzen des Gewissens, um reine Gesinnung und den Glanz der Seele zu trüben. Die Freude aber, die das Herz des geistlichen Menschen erfüllt, macht jenes todbringende Gift der Schlange zunichte. Ist einer aber traurig und meint, er verlassen zu sein in seinem Kummer, so reibt ihn entweder die Traurigkeit auf oder er überlässt sich leeren Zerstreuungen. Wenn sich die Traurigkeit festsetzt, wächst das Übel. Wenn es sich nicht in Tränen löst, bleibt ein dauernder Schaden. Die Abwehr der Melancholie gehört in die Mitte der franziskanischen Spiritualität. Damit ist nicht die tiefe, wirkliche Trauer gemeint. Vor ihr fürchtet sich Franziskus nicht. Aber er flieht diese von Teufelsstaub bedeckte Freudlosigkeit und Lebensunfähigkeit, die Trägheit der Sinne, die uns nichts sehen, nichts schmecken und nichts hören lässt, jene sanfte, alles überziehende Trauer, die nicht weint und nicht betet, weil sie uns fühllos macht. Von Franz wird erzählt, dass er, wenn er nur einen Hauch von ihr in seinem Herzen spürte, seine Zuflucht zum Gebet nahm. Beten, singen, loben, tanzen. Das waren seine Gegenmittel gegen die Trauer. Wenn ihn eine Krankheit quälte, fing er an, ein Lied zu singen zum Lobe Gottes in den Geschöpfen. Vor der stumpfen Unerreichbarkeit, die die freudlose Leere mit sich bringt, ist Franziskus geflohen, ins Gebet und geheimnisvoll immer wieder in die Tränen. Als er fast blind und erst 44 Jahre alt im Sterben lag, wollte er, dass man singt, weil er so von der Last der Schmerzen frei würde. Er komponierte Lied um Lied, sogar zum Ärgernis der Brüder, die meinten, ein Sterbender müsse ernst bleiben. Die Brüder sangen ihm unter Tränen sein Lied von der Schwester Sonne, dem Bruder Wind, der Schwester Wasser, dem Bruder Feuer und der Mutter Erde. Damals fügte er vor der letzten Strophe die Zeilen: Sei gelobt, mein Herr, durch unseren Bruder den Tod ein. So, das ist es gewesen. Ich danke fürs Hören. Einen ganzen guten Abend.